Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr vertiefen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Ich habe so ein bisschen jetzt das vorweggenommen, damit ihr da wisst, worum es geht. Aber wir müssen das jetzt im Einzelnen noch ein bisschen klar machen. Ich habe ja schon gesagt, dass Swedenborg natürlich schon wusste, dass er sich Ärger einhandeln kann und lange Zeit anonym veröffentlicht hat. Und erst praktisch 4 Jahre oder knapp 4 Jahre vor seinem Tod anfing, seinen Namen darunter zu schreiben. Also er ahnte schon, dass das natürlich gefährlich werden kann. Und natürlich, es wurde problematisch. Am 29. Dezember 1769 schreibt er an Gabriel Bayer, dass er also weiß, dass er der Auseinandersetzung mit der alten Lehre irgendwie nicht entweichen kann. Das ist unausweichlich. Er schreibt an Bayer: Ich habe den gedruckten Brief erhalten, über den am Anfang eine große Zahl im Haus der Geistlichen ein großes Geräusch machte. Das Haus der Geistlichen ist eines der 4 Häuser des schwedischen Reichstags. Da gibt es das Haus des Adels, der Edelleute, das Haus der Geistlichen, das Haus der Bürger und das Haus der Bauern. Also der schwedische Reichstag besteht aus 4 Kammern oder damals bestand aus 4 Kammern plus König halt. Und im Haus der Geistlichen, das ist also zuständig für solche Sachen, wie Swedenborg da veranstaltet, da hat es einen großen Lärm gegeben und Swedenborg in seiner Entsprechungsdenkerei vergleicht das mit der Gärung im Wein. Er schreibt an Bayer: Aber ein solcher Lärm tut nicht weh, denn es verhält sich mit ihm wie mit der Gärung im Wein bei seiner Herstellung, durch die er sich selbst reinigt und klärt. Denn wenn das Unrichtige nicht belüftet und vertrieben wird, kann das Richtige nicht gesehen und empfangen werden. Also er stellt sich darauf ein, dass es zu einer Gärung kommt zwischen seiner Auffassung vom Christentum und der herrschenden Auffassung vom Christentum. Er hatte ja schon vorher in der enthüllten Offenbarung, habe ich euch gesagt, wenn er dieses Werk aufschlägt, die katholische und die evangelische Lehre in ihren wesentlichen Punkten dargestellt und dann eben die Kämpfe in der Apokalypse entfaltet, also der Drache und die Hure Babylons, hat er ja gedeutet im Sinne von theologischen Auseinandersetzungen, die wir verstehen. Also die enthüllte Offenbarung ist ja von Swedenborg nicht ausgelegt worden als Weltuntergang oder so, sondern als ein theologischer Kampf in der geistigen Welt, der dann früher oder später auch in die natürliche Welt durchschlagen wird. Also das ist da durchaus schon da, bloß 1766, als er die enthüllte Offenbarung schreibt, da erregt das noch nicht also einen großen Kampf. Er geht zwar nicht zimperlich mit den evangelischen und katholischen um, aber er bleibt noch verschont von Angriff. Na ja, klar, er bleibt verschont, weil er erst 1768 hier erstmals seinen Namen drunter schreibt. Also er kann sich das alles noch inkognito erlauben, sozusagen. Man riecht den Braten noch nicht. Wer dahinter steht, dass da der Swedenborg im Ritterhaus ist, nicht wahr? Der Kollege, der neben ihm sitzt, der diese Werke da verursacht. Gut, aber jetzt geht's los. 1768, im September 1768 in Schweden war das so, dass die Priester ab und an mal einberufen wurden, um wieder so geschult zu werden und mussten so Berichte abliefern, was sie so machen oder nicht machen, also die Kontrollfunktion. Und da heißt das, bei den jährlichen Priesterversammlungen im September 1768 hatte ein gewisser Dr. Römpke eine Abhandlung über die Erlösung gelesen, die nach Swedenborgs Lehren roch. Und einem der anwesenden Geistlichen, einen gewissen Peter Aurelius, nun dazu veranlasste, das Konsistorium, also diese übergeordnete Religionsbehörde, die hatte ihren Sitz eben in Göteborg, das Konsistorium zu bitten, die Verbreitung dieser Lehren zu unterdrücken. Also da fängt es jetzt an, problematisch zu werden. Und ein paar Wochen später, am 12. Oktober 1768, bat ein anderer Pfarrer, nämlich Anders Collinius hieß der, ein Landpfarrer, den Bischof, also der die Aufsichtsfunktion hat, bat diesen Bischof inständig, die Geistlichkeit aufzuklären, inwieweit die Schriften Swedenborgs wirklich zu beanstanden seien, enthalten sie nur unschuldige theologische Probleme oder sind sie tatsächlich heretisch? Sollte letzteres der Fall sein, wäre es dann nicht, so schreibt Anders Collinius, wäre es dann nicht für Lehre ein Verbrechen, anderen solche religiösen Prinzipien einzuflößen. Also da wird jetzt langsam mal nachgefragt, ob das, was Herr Swedenborg eigentlich macht, koscher ist. Und der Collinius, der wendet sich anlässlich eben dieser Priesterversammlung gleich an den Bischof. Und damit ist der Bischof, das ist der Erik Lamberg, der sitzt in Göteborg, damit ist der nun gezwungen, Stellung zu beziehen. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Also wir sind September 68, jetzt sind wir inzwischen schon März 69. Auf die Eingaben dieser beiden Pfarrer antwortete nun von Amts wegen Dompropst Olof Eckebohm am 22. März 1769, indem er die folgenden Abweichungen der Swedenborgschen Theologie von derjenigen der lutherischen Kirche beanstandete. Und das sind folgende vier Punkte. Swedenborg hatte übrigens an diesen Erik Lamberg und Olof Eckebohm, also Erik Lamberg war Bischof und Olof Eckebohm, der war Dompropst in Göteborg. Und Swedenborg hatte seine enthüllte Offenbarung, wo er am Anfang also da die evangelische und katholische Lehre schon also ein bisschen auseinander nimmt. Die hat er noch freudestrahlend an die beiden Herren geschickt. Da ging er also noch ein bisschen naiv davon aus, dass man doch nur die Wahrheit verkünden muss und dann werden alle Hurra schreien. Aber die hatten also nun die enthüllte Offenbarung und haben nun, nachdem sie aufgefordert wurden von Amts wegen, dazu mal Stellung zu beziehen, da genauer nachgeschaut. Und jetzt kommt folgende Antwort von diesen Oberen. Erstens, Eckebohm sah vor dem Hintergrund, dass Luther den Literalsinn, also den Buchstabensinn der Heiligen Schrift bevorzugte, bei Swedenborg eine totale Entwertung des Buchstabensinns durch den geistigen Sinn. Swedenborg lehre, man hat sich zu sehr am Literalsinn, also am Buchstabensinn festgehalten, aus dem man so lange keine Vorstellung vom wahren Sinn bekommen kann, bis man den geistigen, engelsgleichen und göttlichen Sinn erworben hat. Also der erste Punkt der Beanstandung ist, dass Swedenborg also zu sehr den geistigen Sinn auslegt und damit den Buchstabensinn entwertet. Und Luther hat ja gesagt, gerade im Hinblick auf diese mittelalterliche Allegorese, dass man eben den Buchstaben ernst nehmen soll. Also Punkt 1. Punkt 2. Eckebohm stieß sich an der Ablehnung der altkirchlich dreipersönlichen Trinitätslehre. Missbilligend zitierte er Swedenborgs Grundsatz der neukirchlichen einpersönlichen Trinitätslehre, also den Grundsatz, Gott ist der Person und dem Wesen nach einer. In ihm ist eine göttliche Trinität und der Herr, Jesus Christus, ist dieser eine Gott. Also da wird beanstandet, dass Swedenborg eben diesen Grundkonsens der Christenheit aufgibt, was evangelische und katholische verbindet, dass also diese alte Trinitätslehre eben gilt. Ein Wesen, drei Personen. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3, bei Swedenborg gebe es keine Genugtuung, also Satisfactio, für die Sünden der Welt. Das ist eben diese Kreuzeslehre, dass eben der Sohn bluten muss am Kreuz und sterben muss, damit die Sünden der Welt getragen werden. Also damit der Sohn Gottes Genugtuung leistet für die Sünden der Welt. Das lehnt Swedenborg ab. Und das ist Punkt 3, der da beanstandet wird. Und dann besonders evangelisch wichtig, Swedenborg verschmähe die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Also der Glaube allein macht eben nicht gerecht, sagt Swedenborg, sondern Glaube und Liebtätigkeit gehören zusammen. Das ist Punkt 3. Und Punkt 5, Eckebohm bemängelte Swedenborgs Erklärung des Abendmahls im Sinne der Entsprechungslehre. Also wie das Abendmahl zu verstehen ist, hat ja schon zwischen Luther und Zwingli eine Rolle gespielt. Da kamen die ja nicht so richtig zusammen. Das war also in der ganzen Reformationszeit schon noch ein problematischer Punkt, wie nun das richtige Verständnis vom Abendmahl ist. Und da sind sie natürlich sensibilisiert. Das hat ja nur noch die Reformation in sich gespalten. Und da sieht er eben, dass Swedenborg also weder Luthers Position vertritt, noch Zwinglis Position vertritt, sondern da seine Entsprechungslehre irgendwie zur Erklärung einbezieht. Und Eckebohm, also das ist nochmal zur Erinnerung der Dompropst, der schreibt dann zusammenfassend, das muss ich euch zitieren, weil das so richtig schön ist, ich muss gestehen, schreibt Eckebohm, dass mir diese theologischen Lehren als verderblich, heretisch, schädlich und im höchsten Maße verwerflich erscheinen. Und etwas später in demselben Schreiben schreibt Eckeboom, aufgrund dessen, was jetzt eilig vorgetragen worden ist, lege ich dem Konsistorium dies zur Prüfung vor. Ist nicht der ganze Swedenborgianismus, also Swedenborgianismus ist also übrigens keine Worterfindung der Swedenborgianer, sondern das ist der Stempel, den uns Eckeboom aufgedrückt hat, nicht wahr? Also, ist nicht der ganze Swedenborgianismus dem geoffenbarten Wort Gottes und den symbolischen Büchern, das ist die Confessio Augustana, die Konkordienformel, also all diese Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, das nennt man symbolische Bücher, hat mit dem, was wir heute unter Symbol verstehen, nicht so viel zu tun. Also nochmal, ist nicht der ganze Swedenborgianismus dem geoffenbarten Wort Gottes und den symbolischen Büchern der lutherischen Kirche diametral entgegengesetzt? Ist er nicht voll der unerträglichsten fundamentalen Irrtümer, welche die Grundlage des Glaubens und der ganzen christlichen Religion, vera Christiana Religio, der ganzen christlichen Religion umstürzen? Und ist er somit nicht nur schismatisch, sondern im höchsten Grade heretisch, in den wesentlichen Punkten socinianisch, das ist so eine damalige Lieblingsheresie, und somit in jeder Hinsicht abzulehnen. Also das ist ja schon mal ein harter Tobak, wie da nun Swedenborgs Lehre eingeschätzt wird. Also nicht als wahre christliche Religion, sondern als Swedenborgianismus, der heretisch ist und im höchsten Grade abzulehnen ist. Nun, das ist zu der Zeit Swedenborgs nun nicht einfach nur so ein Streit unter Kirchenleuten, könnte man ja sich denken. Ich war der Bischof, ist gegen den Seher. Und dem Staat geht das nichts an. Aber Pustekuchen, im schwedischen Reichsgesetz von 1734, also wir sind jetzt auf der staatlichen Ebene und nicht mehr nur auf der kirchlichen Ebene, im schwedischen Reichsgesetz von 1734 steht, wenn jemand von der wahren evangelischen Lehre abweicht und eine ketzerische annimmt und sich nicht korrigieren lässt, dann wird er aus dem Königreich verbannt und genießt weder die Erbrechte noch die Bürgerrechte im Königreich Schwedens. Also der wird nicht nur exkommuniziert oder so, wie die katholische Kirche damit Abweichlern umgeht, sondern der verliert die Bürgerrechte im Königreich Schweden. Das hat also politische Konsequenzen und nicht nur kirchliche Konsequenzen. Wer heretische Lehren im In- und Ausland verbreitet und nach Mahnung nicht ablehnt, soll auch aus dem Reich vertrieben werden. Also dem Swedenborg droht die Ausbürgerung aus Schweden sozusagen, nicht wahr? Aus dem schwedischen Reich, nicht wahr? Das hat also politische, bürgerliche Konsequenzen, also weil eben zu der Zeit Kirche und Staat also engstens verbunden sind, nicht wahr? Das heißt also, bei Swedenborg müssen die Alarmglocken läuten, nicht wahr? Der wird hier also der Häresie verdächtigt und der Ausbürgerung aus Schweden droht ihm, nicht wahr? Swedenborg musste also reagieren. Seine Aufregung im fernen Amsterdam, der befindet sich ja nun auf Reisen und kann die Dinge nur aus der Ferne regeln. Er weiß noch nicht, dass er wieder von der Reise nicht mehr zurückkommt, das wissen wir heute. Er denkt ja noch, dass er zurückkommt. Also seine Aufregung im fernen Amsterdam erahnt man, wenn man in einem weiteren Brief an seinen Freund Gabriel Beyer, jetzt sind wir am 15. April 1769, geschrieben, also kurz nachdem er die Anschuldigungen in Göteborg zur Kenntnis nehmen muss, schreibt und Folgendes lesen kann. Swedenborg jetzt an Gabriel Beyer. Sollten der Herr Doktor und Dompropst seinen Bericht nicht zurücknehmen, das, was ich euch da zitiert habe, diese ketzerischen Punkte, sollte der Herr Doktor und Dompropst seinen Bericht nicht zurücknehmen und ihn vollständig zurückweisen, so bestehe ich darauf, dass ebenso wie die Meinungen des Königlichen Rates, des Berufungsgerichtes und der Kollegien gedruckt wurden, das Gleiche auch mit der Meinung des Dompropstes und meiner Antwort geschehen soll. Und dann kann ich ein Strafverfahren einleiten. Dieser Text ist in Schwedisch geschrieben. Da steht ein Kriminalprozess, also ein Strafprozess. Swedenborg reagiert also auf der gleichen Ebene. Das ist jetzt eine politische Sache und ihm droht da höchstes Ungemach. Und in der ersten Aufregung will er also ein Strafverfahren gegen den Dompropst einleiten. Also so gehen die Sachen hoch. Und er schreibt dann auch weiter, die Anschuldigungen seien von jemandem geschrieben, jetzt Zitat, der seine Zunge nicht im Zaum hält und vorne keine Augen hat, um zu sehen, was da... Also, so wirsch drückt er sich nicht unbedingt öfters aus. Also man merkt, wie das bei ihm kocht und wie das ihn in Aufruhr versetzt. Der seine Zunge nicht im Zaum hält, damit ist der Dompropst ja gemeint, und vorne keine Augen hat, um zu sehen, was darin in der Lehre der neuen Kirche in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und einem erleuchteten Verstand gefunden werden kann. Als Swedenborg ist ja also einigermaßen Aufruhr und beruft sich darauf, dass seine Lehre erstens mit dem Wort Gottes und mit dem erleuchteten Verstand. Das ist so ein bisschen die Situation der Aufklärungszeit, auch der Reformation. Einesteils als evangelischer, geistlicher beruft man sich auf das Wort Gottes und als jemand, der von der Aufklärung geprägt ist, beruft man sich auf den erleuchteten Verstand. Das sind die beiden, auf die Ratio, auf die Vernunft. Also, und das sind die beiden Instanzen, auf die Swedenborg sich beruft. Es stellt sich dann im weiteren Verlauf heraus, dass sich natürlich auch der Herr Dompropst auf das Wort Gottes beruft, weniger auf den erleuchteten Verstand. Und an die Stelle des erleuchteten Verstandes treten dann eben die Bekenntnisschriften. Also der Dompropst sagt natürlich, also das, was wir evangelisch lehren, das ist in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Aber wenn man jetzt eben die Diskussion weiter verfolgt, die ich euch im Einzelnen jetzt nicht so lange vortragen möchte, dann sieht man, dass das Wort Gottes unter der Brille der Bekenntnisschriften gelesen wird, sodass de facto die Bekenntnisschriften, der Konkordienformel, kleiner, großer Katechismus, Confessio Augustana und was es da alles gibt, dass also diese Schriften de facto der Maßstab ist, sodass die dann letztlich doch ein bisschen aneinander vorbeireden. Swedenborg sagt, Wort Gottes ist das Entscheidende. Der Dompropst sagt zwar auch das Wort Gottes, de facto sind es aber die Bekenntnisschriften. Ja, und Swedenborg wehrt sich natürlich gegen den Häresievorwurf und sagt das Folgendes noch. Heretisch kann diese Lehre nicht genannt werden, weil in derselben anerkannt und bestätigt wird, so Swedenborg, erstens die göttliche Dreieinigkeit. Lustiges Argument, ne? Also der Dompropst hat ja gesagt, Swedenborg lehnt die Trinitätslehre ab. Der Dompropst hat natürlich im Kopf, dass Swedenborg diese klassische Fassung ablegt. Swedenborg sagt, ich lehne die Trinität nicht ab, nur er hat natürlich im Kopf eine andere Form von Trinitätslehre. Aber man merkt bereits, wie sie sich aufeinander zubewegen. Er sagt, ich lehne die Trinität nicht ab, nur dummerweise verstehen sie unter Trinität beide was völlig anderes. Ich war aber auf der verbalen Ebene, versuchen sie aufeinander zuzufahren und sich irgendwie zu treffen. Nicht wahr? Heretisch kann diese Lehre nicht genannt werden, weil in derselben anerkannt und bestätigt wird die göttliche Dreieinigkeit, die Heiligkeit der Heiligen Schrift. Da, ja, okay, das ist ja für Luther auch wichtig, die Heiligkeit der Heiligen Schrift, Inspiration der Heiligen Schrift. Und jetzt aber auch noch interessant, besonders in Rücksicht des buchstäblichen Sinnes. Das ist tatsächlich so. Also wir haben ja, wenn wir Swedenborg lesen, haben wir ja die gewisse Vorliebe, immer den geistigen Sinn auszulegen, nicht wahr? Aber Swedenborg schreibt in der wahren christlichen Religion, dass sich die Theologie der neuen Kirche auf den Buchstabensinn zu berufen hat. Das muss man auch mal deutlich zur Kenntnis nehmen. Also an der Stelle würde ich sagen, kann er den Dompropst tatsächlich den Wind aus den Segeln nehmen. Der Dompropst hatte nämlich zu sehr die enthüllte Offenbarung im Kopf, wo Swedenborg ja nun den geistigen Sinn auslegt. Aber Swedenborg sagt ihm tatsächlich auch, dass der Literalsinn wichtig ist. Ja, dann eben, heretisch kann das nicht sein, weil die wahre christliche Religion ein christliches Leben lehrt. Das hofft er auch, dass er damit die Sache entschärfen kann, weil es ja auch den Pietismus gibt und dass die Einseitigkeit, dass der Glaube alleinselig macht, die ist ja schon im Protestantismus kritisch gesehen worden, eben im Zusammenhang mit dem Pietismus. Und viertens die Verbindung des Glaubens mit der Liebe und dass fünftens der Glaube Gott unseren Heiland zum Gegenstand haben muss. Also das ist Swedenborgs Verteidigung. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr kommentieren, weil ich merke, die Zeit muss ich natürlich auch ein bisschen im Auge haben.